Gut, kommen wir zum dritten Kapitel, nämlich zur Institution Kirche. Es ist auch anlässlich dieses Besuchs hier Kritik geübt worden an der Institution Kirche. Aber unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass man den Glauben und seine Inhalte selbst schätzt. Der Kirche wird vorgeworfen, mindestens dreierlei. Erstens, dass sie sich autoritär gebärdet. Das Unfehlbarkeitsdogma ist das Beweisstück par excellence. Zum Zweiten, dass sie im Reichtum schwelgt. 250 Milliarden soll die deutsche katholische Kirche auf der Seite haben, in der Tat nicht wenig. Und dass sie drittens ein intimes Verhältnis zur Macht pflegt. Sie verkehrt nicht nur auf gleicher Augenhöhe mit den Mächtigen dieser Welt, sondern sie tritt selber wie eine Macht auf, mit Pomp und Repräsentation. Leuten, die so denken, den Glauben in Schutz zu nehmen vor einer Entartung der kirchlichen Institutionen, möchte ich die folgenden Überlegungen widmen. Es ist nämlich eigentlich so, dass alles das, was diese Menschen an der Institution Kirche kritisieren, des Glaubens wegen notwendig ist, den sie vor der Institution in Schutz nehmen. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Institution und Autorität. Die Kirche bekennt sich ausdrücklich dazu. Es gibt in der SZ von diesem ZK-Vorsitzenden, mein Zentralkomitee der Katholiken, Meyer, eine Verlautbarung, die sagt, die katholische Kirche ist keine Demokratie, das muss ich manchen Schwärmern sagen. Sie ist eine absolute Monarchie. Das ist keine Polemik, das ist eine Tatsache. Der Papst steht außerhalb jeden Rechts. Ja, in der Tat, der Papst steht außerhalb jeden Kirchenrechts. Die haben ein verbindliches Lehramt, die verkünden Glaubenswahrheiten. Ein Widersinn, der keinem auffällt. Entweder wahr oder man glaubt, aber nicht beides. Dass diese Hierarchie der verbindlichen Verkündung von oben, von Gedankeninhalten, das ist deswegen eine Notwendigkeit für den Glauben, weil der Glaube Gewissheit ohne Wissen ist. Er ist ja nicht aus Einsicht gefolgt, so wie man in der Naturwissenschaft durch langes Forschen ermittelt, die Steine fallen vom Himmel nach dem Gesetz S gleich G halbe T Quadrat. Das ist ein naturwissenschaftliches Gesetz. Da nimmt man kein Unfehlbarkeitsdogma in Anspruch als Naturwirt, sondern man beweist es. Und wenn man es bewiesen hat, muss man es nicht verordnen, weil es eingesehen werden kann. Das ist beim Glauben anders. Die Sicherung der Glaubensinhalte ist deswegen nötig, weil die Glaubensinhalte ein Produkt der gläubigen Fantasie, nicht der wissenschaftlichen Einsicht sind. Da muss man zum Beispiel lernen und beherzigen, dass Gott immer zu dritt unterwegs ist. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist auch noch. In der Straßenbahn Schwarzfahr. Da muss man lernen, dass dieser Gott, der schon zu dritt unterwegs ist, das Resultat einer Jungfrauengeburt ist. Das bringt Biologen und Mediziner in Verlegenheit, aber auch sowas muss geglaubt werden, wenn man in der Kirche ist. So etwas muss man also per Dekret verordnen, weil es aus Einsicht nicht folgt. Und ein Unfehlbarkeitsdogma will dafür sorgen, dass man den Haufen beieinander hält, dass man also Verbindlichkeit für die verlangte Interpretation sicherstellt. Denn sonst, aus Fantasie, des Gläubigen lässt sich mancher Glaubensinhalt drechseln. Und so war es ja auch in der Vergangenheit. Dann spaltet sich die Kirche und die Gemeinde, die zusammengehalten werden soll, bricht auseinander. Ein Kirchenrecht in dieser Frage sorgt dafür, dass ein Verstoß gegen die päpstlichen Dekrete und gegen die Erlasse der Glaubenskongregation geahndet wird. Kritik in der Kirche ist schon für sich ein Widersinn, weil ja nicht Einsicht, sondern gläubiges Bekenntnis die Leitlinie des Verkehrs sind. Wenn also bei denen Kritik geübt wird, dann nicht in dem Sinne, dass andere widerlegt werden, sondern sie werden verglichen mit der Linie, die in der Kirche verbindlich ist, und das, was von der Linie abweicht, wer die Jungfrauengeburt leugnet etwa, der wird als Abweichler bestraft und nicht zu einer besseren Einsicht durch bessere Argumente bewegt. Die Sowjetunion ist tot, der Stalinismus lebt fort in der katholischen Kirche eben deswegen, weil das der Modus der Bewahrung des Glaubens und seiner Einheit ist. Dann braucht es das Lehramt und seine Verbindlichkeit aus einem weitergehenden Grund. Die Schriften, die, sagen wir mal freundlich, den Wissensfundus der gläubigen Gemeinde ausmachen, die sind 2000 Jahre alt. Also wenn man auf Marx zeigt und sagt, 150 Jahre alt, ein toter Hund, ist doch nicht zeitgemäß. Bei der Kirche gibt es das Argument nicht. Das Buch, die Bibel, ist über 2000 Jahre alt, heißt aber bis heute Buch der Bücher. Was so alt ist, muss zeitgemäß interpretiert werden. Es soll ja ein Leitfaden für das aktuelle Leben der Gläubigen in dieser Welt sein. Und die Prinzipien des Glaubens, die allgemeinen Werte, die da geglaubt und vertreten werden, die sind der Auslegung nicht nur fähig, sondern auch bedürftig. Auch dafür muss es also ein Organ geben, das so etwas verbindlich tut. Ein Beispiel. Na, die Nächstenliebe in der Kirche. Eine wichtige Sache. Aber was macht der Christ mit diesem Wert im Hier und Jetzt? Ist er wegen der Nächstenliebe gegen die Rüstung? Denn mit Waffen tötet man den Nächsten. So etwas hat es gegeben. Es hat Christen gegeben, die haben sich auf die Bergpredigt berufen und gesagt, sie blockieren die Kasernen und sie treten an gegen die Nachrüstungsraketen in Deutschland. Lang her, aber das gab es. Oder muss man vom Standpunkt der Nächstenliebe für die Rüstung sein? Auch dafür gibt es ein Argument. Ja, die Rüstung braucht es, um das Leben des eigenen Volkes gegen die fremden Völker zu schützen, die bös werden. Man merkt, ja, der Wert Nächstenliebe kann so wie anders ausgelegt werden, sodass es eine verbindliche Instanz der Auslegung braucht. Der Wert Leben, in der Kirche ein wichtiger Wert. Die Kirche hat sich entschieden, das wird von vielen kritisch angemerkt, dass sie den Wert Leben vertritt und die Todesstrafe und den Krieg bejaht und die Abtreibung verteufelt. Es beschwert sich hier heute in der Zeitung ein Mitglied der Bewegung Wir sind Kirche über den Benedikt mit folgendem Argument. In der vielgelobten Enzyklika Gott ist die Liebe verlangt Benedikt, dass jede gerechte Staatsordnung den Dienst der Liebe praktizieren müsse. Doch wie lässt sich das mit der immer noch nicht geächteten Todesstrafe vereinbaren? In dem vom Papst herausgegebenen Kompendium des Katechismus heißt es, dass es immer noch Fälle gibt, in denen die Todesstrafe absolut notwendig ist. Und gleichzeitig wird ein gewisser Carlo Caffara zitiert, ein anderer hoher Würdenträger, der den Benedikt gewählt hat. Der äußert sich folgendermaßen, wer Verhütungsmittel benutzt, will nicht, dass neues Leben entsteht, weil er ein solches Leben als übel betrachtet. Das ist dieselbe Einstellung wie die eines Mörders, der es als übel ansieht, dass sein Opfer existiert. So wird da argumentiert. Todesstrafe ja, Verhütungsmittel nein. Vom Standpunkt Leben als Wert betrachtet, ist überhaupt keine eindeutige Entscheidung zu treffen. Man könnte sagen, ja, bei der Todesstrafe liegt ein absoluter Widerspruch gegen den Wert Leben vor. Denn ich vernichte ja ein Leben, nämlich das des Hingerichteten. Du kannst mit dem Blick auf den Wert Leben gerade so gut sagen, dadurch, dass ich dieses Leben vernichte, wird das der anderen geschützt. Der Täter kann nämlich nicht mehr sein böses Werk verrichten. Du kannst bei der Abtreibung oder auch bei der Verhütung sagen, nehmen wir die Abtreibung, ja, bei der Abtreibung wird dieses junge Leben zerstört. Das ist ein Verstoß gegen das Leben. Du kannst aber auch sagen, das ist die einzige Weise, wie das Leben der Mutter, das soziale oder auch überhaupt das medizinisch gesunde Leben, gerettet werden kann. Wenn aus dem Wert Leben sowohl das eine wie das andere folgen kann, dann folgt aus dem Wert für sich genommen gar nichts. Dann muss ich also festlegen, was ich für kompatibel mit diesem Wert erkläre. Und für diese Willkür der Festlegung gibt es bei der Kirche ein gewisses Prinzip. Nämlich das Prinzip, dass sie mit ihrer Auslegung der Werte sich als Institution in dieser Welt Anerkennung verschaffen will, beim Staat genauso wie bei den gläubigen Menschen. Beim Staat, merkt man, teilt sich die Kirche mit ihrem Rigorismus ganz gut ein. Wert Leben hat sie nie so ausgelegt, dass sie gesagt hat, ich bin gegen die Todesstrafe, genauso wie gegen die Abtreibung, ich bin gegen die Rüstung. Diese Konfrontation mit dem Staat hat sie nicht gewollt und ausgedrückt hat sie es so, dass Todesstrafe wie Krieg mit dem Wert Leben kompatibel sei. Rigoros geworden ist sie da, wo sie dem Privatsubjekt Vorschriften macht, die mit staatlichen Gesetzen nicht kollidieren. Ja, Menschen zu sagen, wer die Pille nimmt, gehört exkommuniziert. Wer abtreibt, ist ein Mörder. Das ist eine moralische Etikettierung, die rechtsstaatlich ja gar nicht so nachvollzogen wird. Der lädt den Privaten diesen Rigorismus auf, den er den staatlichen Instanzen erspart. Umgekehrt gibt es auch heute noch die Erwägung in der Kirche, dass dieser Rigorismus einen Nachteil mit sich führt. Wer nämlich gläubigen Menschen von vornherein verwehrt, den Glauben in dieser modernen Welt zu leben, wo nun einmal gewisse Standards des Sexualverkehrs durchgesetzt und auch staatlich legitimiert sind, der schreckt solche Leute nur ab. Und auch diese Überlegungen finden sich angesichts des Papstbesuchs zahlreich in der Zeitung wieder von Kritikern, die der Auffassung sind, die sittlichen Maßstäbe in der Frage des Sexualverkehrs, der Pille, der Abtreibung müssen gelockert werden, damit die Leute in der Kirche bleiben und nicht dadurch von ihr abspenstig gemacht werden. Dafür braucht es also diesen ganzen Apparat für eine verbindliche Auslegung des Glaubensinhalts, für eine Auslegung und Interpretation der kirchlichen Werte, mit denen sich die Kirche ihre Anerkennung, ihr Standbein in der Welt von Staat und Gesellschaft verschaffen will. Es ist deswegen drittens ja irgendwie ein leichtes einzusehen, dass dieser ganze Apparat eine materielle Basis braucht, dass das Geld kostet, ein Lehramt einen Apparat von Gelehrten, Glaubenskongregationen, den diplomatischen Verkehr dieser Instanz mit dem Staat, alles das zu finanzieren. Deswegen ist die Polemik hier aus diesem Blättchen, das in Regensburg verteilt worden ist, deplatziert. Die zitieren hier Matthäus 6,19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen. Na gut, das mit den Motten und dem Rost hätte man ja nicht gebraucht. Und die Frage heißt dann, warum häuft sich die Kirche allein in Deutschland ein Vermögen von ca. 250 Milliarden Euro an? Ja, warum tut sie das? Der Grund ist ganz einfach, der von mir genannte. Die Verbreitung des Glaubens ist teuer. Da muss man nicht nur die kirchliche Institution am Leben erhalten, sondern man hat ja auch noch den Eifer der Mission. Man will ja die Gemeinde vergrößern, andere überzeugen. Die Kirche ist auf dem afrikanischen Kontinent erfolgreich unterwegs. So erfolgreich, dass es zum Beispiel manchen katholischen Bischöfen retrospektiv ein wenig zu weit gegangen ist. Ich komme gerade darauf, weil heute in der Zeitung ein Aufsatz von Desmond Tutu steht. Desmond Tutu ist ein katholischer Bischof aus Südafrika, der selber missionarisch unterwegs ist, aber vom Missionseifer der ersten katholischen Missionare Ungutes berichtet hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der hat mal darüber so berichtet. Am Anfang hatten die Schwarzen das Land und die weißen Missionare kamen mit der Bibel in ihr Land und sagten, schließet die Augen, lasset uns beten. Als wir die Augen wieder öffneten, hatten wir die Bibel und sie das Land. Also Unternehmungen dieser Art sind teuer und brauchen den gesamten Apparat der Kirche. Also die Frage arglos gestellt, warum braucht die Kirche so viel Geld, habe ich jetzt auch arglos beantwortet. Weil sie diesen Apparat finanziert und ihren Missionseifer mit materiellen Mitteln ausstattet. Sonst lässt sich so eine Gemeinde über die Welt nicht verbreiten. Aber ich will noch auf eine Merkwürdigkeit dieser Kritik aufmerksam machen. Der Kirche das Geld vorzuwerfen. Diese Kritik spricht sich nicht gegen Geld aus. Bei VW zum Beispiel oder bei der Commerzbank wären die 250 Milliarden kein Stein des Anstoßes. Wieso sind sie das bei der Kirche? Die sagen doch auch nicht, diese Leute, was macht VW mit dem vielen Geld? Das wäre doch bei den Armen viel besser aufgehoben. Sie sagen aber sehr wohl, was macht die Kirche mit dem vielen Geld? Das wäre doch bei den Armen besser aufgehoben. Diese Leute kritisieren nicht das Geld, sondern dass das Geld bei der Kirche ist. Die Einheit, die Koinzidenz beider Affären, Kirche und Geld, das löst diesen Argwohn aus. Ja, warum? Ja, weil diese Leute der Auffassung sind, die Kirche ist eine Instanz, die keinen anderen Zweck hat, als Moral zu verkünden und zu vertreten. Die ist kein Geschäft. Die macht nicht aus Geld mehr Geld, im Unterschied zu VW und zur Commerzbank. Da ist das in Ordnung. Aber, so denken diese Leute, die Kirche hat keinen anderen Zweck als die Moral selbst. Das ist etwas Uneigennütziges. Damit verträgt sich nicht der Eigennutz des Geldes. So wird gedacht. Und das ist falsch gedacht. In folgender Hinsicht. So ein Gedanke will ja sagen, die Moral ist heilig und das Geld, das ich jetzt an der Kirche entdecke, beschmutzt sie. Das ist wie Eigennutz, der sich in moralischen Altruismus einmischt, wo Uneigennützigkeit regieren müsste. Die Moral gilt als heilig, das Geld als beschmutzender Egoismus. Das ist deswegen falsch gedacht, weil es die ganze Moral, die darin so heilig gesprochen wird in diesem Gedanken, überhaupt nur wegen des Geldes und seiner Gegensätze gibt. Nur weil in dieser Welt alles Bemühen der Menschen um Auskommen und Ertrag in der vorhin kurz angerissenen Form abgewickelt wird, verdiene dein Geld und das auf Kosten des anderen. Was der eine verdient, kann der andere nicht mehr verdienen. Was der eine an Geld vermehrt, auf das hat der andere zu verzichten als Lohnempfänger. Diese Gegensätze, die das Geld stiftet, sind überhaupt der Nährboden und der Grund dafür, dass es die Moral vom Altruismus, von der Nächstenliebe und der Uneigennützigkeit gibt. Kaum entdeckt man einen Unternehmer, der Leuten das Gehalt kürzt, um den Gewinn oder den Aktienkurs zu steigern, wird gesagt, das ist Profitgier. Da wird nicht die Rechnung kritisiert, die ein kapitalistisch rechnendes Unternehmen mit seinen Angestellten vornimmt, sondern es wird die angeblich überzogene Stellung des Inhabers oder Managers kritisiert. Ja, das ist der Übergang in die moralische Vorstellung, dass ich sage, würden Sie auf den überzogenen, profitgierigen Anspruch Verzicht tun und mehr Nächstenliebe statt Egoismus walten lassen, dann wären die Gegensätze doch vermeidbar zwischen der Belegschaft und der Konzernführung. Also kommt der ganze Gedanke der Uneigennützigkeit, der doch Platz greifen müsste in dieser unserer Welt, überhaupt nur deswegen zustande, weil das Geld diese Gegensätze zwischen Arbeitern und Unternehmern, aber auch zwischen Unternehmungen herstellt. Und das Abraten vom Egoismus, davon zu sehr darauf zu bestehen, die Harmonie zwischen allen Seiten herbeischaffen möchte. Gut, dass eine solche kirchliche Instanz auch noch gute Beziehungen als heiliger Stuhl mit einem diplomatischen Chor gegenüber einem Staat pflegt, versteht sich von selbst. Das sind die Einflusshebel, die in Bewegung gesetzt werden, um den Glauben und seine Gemeinde zu vergrößern. Man muss es ja auch mal so sehen und auch so aussprechen. Der Staat hat ein Monopol über die Köpfe der Massen. Er organisiert ein staatliches Erziehungswesen. Es gibt eine Schulpflicht. Alle Kinder werden dort durchgeschleust. Und der Zutritt der Kirchen zu eben diesen Schulen, ja, führt der Kirche Generationen von nachwachsenden Kindern und Jugendlichen zu, zum Zwecke der Agitation. Konfessioneller Unterricht ist in deutschen Schulen akzeptiert. Das ist nicht nur heute so, das war auch damals nicht anders. Bei Hitler haben sie noch ein Konkordat abgeschlossen, die großen Päpste. Die haben sich mit diesem System wunderbar arrangieren können, solange klargestellt war, sie dürfen in den Schulen unterrichten wie bisher. Und das haben sie auch gemacht. Gut, jetzt wissen wir also, warum die Kirche auf den Staat setzt. Jetzt bleibt nur noch, um das letzte Kapitel abzuarbeiten, die umgekehrte Richtung der Gleichung kurz zu erläutern.